Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der InfoBytes des Netzwerks Zukunftsverband 360 Grad. Hier gibt es praxisnahe und kompakte Impulse für alle, die Verbände aktiv gestalten. Freuen Sie sich auf spannende Gespräche mit ExpertInnen, wertvolle Einblicke und neue Ideen. Ihr heutiger Gastgeber ist Stefan Kirchner. Also, legen wir los.
Ein herzliches Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute, dass der Dr. Engel gegenüber sitzt. Hallo, Herr Dr. Engel, ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Kirchner, ich grüße Sie.
Wir wollen uns heute über das Thema rechtssicher führen im Verband unterhalten. Es geht um Rollen, Verantwortung und Absicherung. Sie waren ja schon das ein oder andere Mal mit von der Partie hier. Sagen Sie mal zwei Worte zu sich. Was macht Sie aus? Woher kommen Sie?
Ja, sehr gerne, Herr Kirchner. Ja, Julian Engel, Rechtsanwalt und Geschäftsführer in der Gesellschaft der Dornbach-Gruppe aus Koblenz. Bin hier im Bereich Gesellschaftsrecht, aber vor allen Dingen auch in der Verbandsberatung. Jede wie der Branche, große, kleine Verbände, gemeinnützige Verbände aktiv. Vielleicht kennt mich der eine oder andere daher.
Zunächst mal zur Einordnung. Warum ist das Thema so wichtig und wird es aus Ihrer Sicht ernst genug genommen?
Das Thema ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Das Thema wird aus meiner Sicht von den Verbänden auch ernst genommen, aber man ist hier im Bereich der Verbände doch noch so ein bisschen auf der Suche. Was bedeutet es eigentlich? Zeiten werden auch für den Verband schneller, die Verantwortlichkeiten werden zumindest gefühlt größer und dadurch natürlich auch das Bedürfnis nach Absicherung. Das Thema Haftung, vielleicht sprechen wir später noch drüber, spielt immer auch so ein bisschen in den Köpfen der Vorstände mit. Also das ist tatsächlich so ein bisschen die Gemengelage für die Verbände. Wo soll es hingehen? Wie stellen wir uns in der Zukunft auf? Und was bedeutet das auch für mich persönlich als Vorstand eines Verbandes?
Gerade im Vorstandsbereich bei Verbänden ist es ja so, dass der häufig ehrenamtlich durchgeführt wird. Glauben Sie, dass da das Wissen vorhanden ist? Das macht man ja eigentlich aus einer inneren Haltung heraus. Und macht man sich da genug Gedanken um das Thema im Vorfeld?
Ich glaube tatsächlich ja. Man weiß vielleicht nicht so richtig, was einen erwartet, was einen an Rechten und Pflichten auch erwartet, aber man ist ja normalerweise getrieben durch sehr tolle Motive, aber gleichzeitig auch mit einem Gestaltungswillen ausgestattet, den man umsetzen will. Aber da ist trotzdem, so kriege ich zumindest mit, immer auch das Bewusstsein da, was heißt das eigentlich für mich, also welche Rechte und vor allen Dingen welche Pflichten habe ich und was passiert eigentlich, wenn es mal nicht funktioniert? Was bedeutet das für mich persönlich? Also das Bewusstsein ist da tatsächlich da und trotzdem versuche ich da aber auch immer wieder so ein bisschen natürlich zu unterstützen, im Ehrenamt auch die Motive zu sichern, dass man in die Umsetzung gerät, aber auch ein bisschen die Angst zu nehmen, was droht einem eigentlich persönlich, weil so groß ist das Risiko überhaupt nicht.
Welche Rechte habe ich? Welche Pflichten kommen dazu?
Die Rechte natürlich klar. Wenn Sie ein Vorstandsmitglied sind, also wenn Sie Teil des Organs Vorstands sind, haben Sie per Satzung oder per Gesetz schon einzelne Rechte. Das ist vor allen Dingen natürlich das Vertretungsrecht nach außen, auch das Recht zur Umsetzung der Beschlüsse, einfach den Verband nach vorne führen, nach gestalten auch, aber gleichzeitig korrespondieren mit den Pflichten, die auch teilweise aus dem Gesetz folgen, die aber im Wesentlichen natürlich aus der eigenen Satzung des jeweiligen Verbandes resultieren. Also was heißt es hier? Muss ich die Beschlüsse umsetzen? Was bedeutet das für mich? Habe ich gewisse Risiken bei der Umsetzung? Das sind so ein bisschen die Gemengelage für die Vorstände. Rechte auf der einen Seite, tolle Rechte, auch weitgehende Rechte als Vorstand, gleichzeitig natürlich aber auch Pflichten. In diesem Korridor sollte man sich bewegen. Und da, das ist aus meiner Sicht aber auch unabhängig davon, ob Sie jetzt im Ehrenamt tätig sind oder die Vergütung erhalten. Letztlich ist es ja so, dass das Vereinsrecht und auch der Gesetzgeber hier erst einmal nicht differenziert, ob ich ein ehrenamtlicher Vorstand bin oder ein vergüteter Vorstand bin. Die Rechte und Pflichten sind grundsätzlich zunächst einmal gleich.
Wann wird denn die Haftung eines Vorstandsmitglieds tatsächlich relevant?
Die Haftung als Vorstandsmitglied wird insbesondere dann relevant, wenn ich als Vorstand entgegen der Satzung handle oder natürlich entgegen des Gesetzes, wie bei jedem von uns, aber vor allen Dingen auch, wenn ich Beschlüsse, die meine Mitgliederversammlung beschlossen hat, ausführen soll und hier bei der Umsetzung, also bei der Ausführung der Beschlüsse, Pflichtverletzungen entstehen, die dann vielleicht einen Dritten, also eine außenstehende Person schädigen. Dann haben wir grundsätzlich einen Haftungssachverhalt, über den wir sprechen müssen, aber hier hat der Gesetzgeber tatsächlich hier mal eine Differenzierung getroffen zwischen dem ehrenamtlichen Vorstand und dem hauptamtlichen Vorstand, nämlich dann, wenn ich ehrenamtlich tätig bin oder eine geringfügige Vergütung im Jahr erhalte, dann habe ich eine sogenannte Haftungsprivilegierung. Das heißt, grundsätzlich hafte ich dann nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das heißt also nicht, wenn es mal leider zu einer, ich nenne es mal, einfachen Pflichtverletzung gekommen ist, dann schützt mich der Gesetzgeber im Ehrenamt.
Sie haben gerade den ehrenamtlichen Vorstand angesprochen. Was ist denn dann der konkrete Unterschied zum geschäftsführenden Vorstand und der wiederum im Vergleich zur hauptamtlichen Geschäftsführung?
Also der ehrenamtliche Vorstand im Vergleich zum geschäftsführenden Vorstand unterscheidet sich grundsätzlich hinsichtlich der Vergütung. Also das Ehrenamt, das kennen Sie alle, ist grundsätzlich nicht vergütet. Der geschäftsführende Vorstand ist meistens eine hauptamtlich beschäftigte Person im Verband, der Geschäftsführungstätigkeiten ausführt, also zum Beispiel Leitung der Geschäftsstelle, auch Personalverantwortung hat. Daneben tritt oftmals auch eine hauptamtliche Geschäftsführung, die aber als Unterschied zum Vorstand kein Organ ist, weil der Gesetzgeber differenziert bei dem eingetragenen Verein, also bei der Rechtsform des eingetragenen Vereins, nicht zwischen einem Geschäftsführer und einem Vorstand, erkennt grundsätzlich die Geschäftsführung nicht. Die Geschäftsführung ist also ein Modell, was grundsätzlich keine Organstellung im Verein hat, ganz im Gegensatz zu dem Vorstand.
Das heißt dann in der Praxis?
Das heißt in der Praxis, wenn wir eine Geschäftsführung haben, müssten wir grundsätzlich auch, darüber sollten wir auch gleich vielleicht mal sprechen, über das Thema Vertretungsrecht sprechen. Also ist die Geschäftsführung, auch eine hauptamtliche Geschäftsführung im Verein, vertretungsberechtigt? Darf sie also den Verein nach außen hin vertreten, Verträge schließen, Verpflichtungen eingehen im Namen des Verbandes? Grundsätzlich nein. Der Gesetzgeber sagt nämlich, der Vorstand ist das vertretungsberechtigte Organ. Paragraph 26 ist hier immer so ein Stichwort, was man oft hört, zu Recht auch hört. Wenn man aber möchte, dass die Geschäftsführung das kann, also den Verein vertreten kann, muss man sie mit bestimmten Rechten ausstatten. Sollte man im Bereich der Satzung zum Beispiel als besondere Vertreter regeln, das kann man auch über eine Vollmachtslösung regeln, also dass der Vorstand den Geschäftsführer bevollmächtigt. Aber über solche Fragen sollte man sich unterhalten, denn gerade für das operative Geschäft des Verbandes, also für das, wie man so schön sagt, das Daily Business, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir eine vertretungsberechtigte Person haben.
Das heißt aber, man kann den Geschäftsführer eines Verbandes eher so in Richtung leitender Angestellter einordnen.
Genau, also ganz im Gegensatz zu der GmbH, bei der GmbH, Sie kennen das, ist der Geschäftsführer ja schon qua Gesetz vorgesehen als vertretungsberechtigtes Organ. Das haben wir hier nicht. Deshalb muss es eine Konstruktion oder sollte es eine Konstruktion geben, indem man diesen, Sie sagen es zu Recht, leitenden Angestellten mit bestimmten Kompetenzen und Rechten ausstattet, insbesondere auch zur Entlastung eben des oftmals der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder.
Jetzt gibt es ja beim Gesamtvorstand nach Paragraph 26 BGB ein Konstrukt, wo ich Sie mal bitte, das kurz zu beschreiben und warum es so wichtig ist.
Also das Gesamtvorstand, klassischer Fall der Gesamtvorstand, ist natürlich mehrere Personen im Bereich des Organs Vorstand, mehrere Personen, die möglicherweise nach außen hin auch vertretungsberechtigt sind, also für den Verein handeln dürfen. Hier ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass in dieser Konstruktion, die ja davon gekennzeichnet ist, großes Team haben, das hoffentlich gemeinsam arbeitet, aber dass hier die Aufgaben und Kompetenzen klar verteilt sind, Ressortverteilung eventuell vorgenommen wird, aber gleichzeitig auch, und das muss in der Satzung auch enthalten sein, genau definiert wird, welche Personen aus dem Gesamtvorstand sind eigentlich handlungsberechtigt, vertretungsberechtigt für den Verein und welche sind es nicht? Das ist der Kern des Vorstandes, des Vorstandsmodells nach Paragraph 26. Und hier nochmal ist es ganz wichtig, dass klar differenziert wird oder klar getrennt wird, wer übernimmt welche Aufgaben.
Das heißt, hier geht es letztendlich um Aufgabenverteilung und klare Abgrenzung.
Genau, es geht um ganz klare Abgrenzung, Aufgaben, Ressortverteilung, Kompetenzverteilung auch. Die kann man entweder schon in der Satzung niederlegen, lese ich eher weniger, aber man kann sie natürlich auch zum Beispiel einer Geschäftsordnung für den Vorstand niederlegen, um das klar zu definieren, welche Person aus dem Vorstand übernimmt welche Aufgaben.